ARD Sounds.
Conny, als wir das letzte Mal hier gesessen haben, war noch WM. Hattest du denn eine schöne Sommerpause?
Wenn du mit Sommerpause 2 Wochen meinst, ja.
Ja?
Aber wir sind ja schon ein bisschen wieder dabei. Mit der Bundesliga, der zweiten Bundesliga, also mit der Bundesliga-Vorbereitung, aber vor allen Dingen mit der zweiten Liga. Da haben wir das letzte Wochenende zusammen verbracht im beruflichen Kontext. Es war was los am ersten Spieltag.
Wir haben sehr viel Fußball gesehen. Wir haben Favoritenstraucheln sehen. Wir haben schon die erste kleine Überraschung auf jeden Fall gesehen von dem Team, das vielleicht doch nicht gegen den Abstieg spielen wird. Ich würde sagen, wir sprechen mal ein bisschen über die zweite Liga, oder?
Lass es uns tun.
Herzlich willkommen zum Sportschau-Bundesliga-Update. Ja, wir schauen auf den zweiten Spieltag in der zweiten Liga. Für alle, die nicht mitgekriegt haben, dass die Sommerpause vorbei ist. Ja, Spieltag habt ihr schon verpasst. Und der zweite Spieltag hat ganz viel Derby im Angebot. Ein paar Spiele, bei denen wir vielleicht drüber diskutieren müssen, ob das als Derby durchgehen kann. Ja. Aber wir starten mal mit einem, was definitiv ein Derby ist und wo sich, glaube ich, auch ganz, ganz viele Fans drauf freuen. Nämlich der erste FC Kaiserslautern gegen den Karlsruher SC. Samstagabend Topspiel auf dem Betzenberg. Ja. Geht eigentlich kaum besser.
Geht kaum besser, vor allen Dingen, wenn man Kaiserslautern-Fan ist. Man hat in Wolfsburg angefangen, bei einem Spitzenteam Fußball zu spielen in dieser Liga 0-0. Das ist, glaube ich, positiv gewesen dann am Ende. Man kommt jetzt mit diesem 0-0 in dieses Spiel gegen den Rivalen KSC. Hat dann noch Mannheim nächste Woche, glaube ich, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe.
Ja.
Also das sind Wochen, ich sag mal so, da fühlt man sich. Da hat man die ein oder andere Emotion, glaube ich, schon als Fan vom 1. FC Kaiserslautern.
Ja, und dann weißt du auch schon genau, je nachdem wie die Spiele ausgehen, wird so das Gefühl für die nächsten Wochen sein. Also das ist halt wirklich 2 Derbys Siege zum Beginn der Saison und du bist so gut wie aufgestiegen, gefühlt zumindest.
Ja, also wenn die so ins Spiel gehen, die Mannschaft von Thorsten Lieberknecht gegen den KSC, wie Giamfi diese Grätsche angesetzt hat, da gegen Hornby im ersten Spiel gegen Wolfsburg, dann können sie es nicht verlieren, sagen wir es mal so. Also das hat schon gut geklappt.
Aber auch die Statistik spricht dafür, ne? Der FCK im Südwestderby seit 4 Spielen ungeschlagen, davon 3 Siege, 1 Remis.
Ja.
Hatte ich so nicht auf dem Schirm.
Ja, aber das war ja der KSC unter Christian Eichner. Jetzt sitzt da ja oder steht zum Teil Maximilian Senft nach wie vor an der Seitenlinie. Das muss man sich immer wieder sagen, das ist nach wie vor noch neu. Und ja, wir müssen mal gucken, wie sich das da entwickelt. Also ich habe mit vielen Leuten gesprochen und die wenigsten sagen, der KSC holt da was.
Ja, ist auf jeden Fall schwierig. Ich meine, das erste Spiel 2-1 gewonnen gegen Bielefeld. Auch zwischenzeitlich mal ein bisschen schwer getan, aber natürlich einen überragenden Marvin Wanicek, der dann halt auch mal die Vorlagen liefern kann für 2 Tore. Ich kann es mir im Moment schwer vorstellen, wie der KSC gegen Lautern treffen soll, weil einfach die Defensive gegen Wolfsburg auch richtig gut war, ne? Also die Wolfsburger hatten ja kaum echte Chancen gegen Kaiserslautern.
Das stimmt. Sie haben sich reingefuchst. Ich glaube, kein Neuzugang in der Startelf beim FCK am vergangenen Spieltag. Lieberknecht bedankt sich nochmal für das Trainingslager nach dem Spiel und sagt, ey, das habt ihr super gemacht. Die sind irgendwie alle am Start, haben Bock und ich glaube, an Eingespieltheit ist das nicht zu übertreffen. Und der Karlsruher SC kann vielleicht nochmal gucken, ob der Brzezinski nochmal so ein Tor oder 2 auch im zweiten Spieltag drin hat. Mhm. Ne? Also das war ja dann schon, also vor allen Dingen so Bochumer haben sich dann da schon die Augen gerieben, haben gesagt, was, der kann Doppelpack und der macht das so ziemlich gut, vor allen Dingen beim ersten Tor auch und so.
Ja.
Wenn er so weitermacht, dann netzt der KSC tatsächlich dann auch auf dem Betzenberg. Da bin ich mal sehr gespannt, wie das läuft tatsächlich. Ansonsten beim KSC Pinto Pedrosa auf rechts macht das gut im Mittelfeld. Ist ja einer, der, sag ich mal, auch Perspektive Richtung DFB-Kader fliegen kann. Ja, zynische Stimmen sagen, wenn er es gut macht, spielt er nächstes Jahr in Stuttgart. Aber auch der ist sehr spannend, finde ich.
Aber es ist halt generell krass, ne? Insgesamt 7 Zweitliga-Neulinge, kann man ja sagen, Debütanten hatten die im Team. Das finde ich ist halt, also du weißt ja beim KSC frühestens in 2 Monaten, wo das wirklich hingehen kann, weil da einfach so viele Neuzugänge sind, so ein krasser Umbruch in diesem Team war.
Ja, ich bin wirklich gespannt. Also ich habe auch die Handschrift von Maximilian Senft jetzt noch nicht so rausgelesen. Da gibt es so 1-2 andere Vereine, bei denen ich auch so unklar bin in dieser zweiten Liga und das gestaltet sich halt anders beim 1. FC Kaiserslautern. Ne? Da muss man wirklich sagen, Thorsten Lieberknecht weiß, was er vorhat, weiß, was er macht. Und jetzt haben sie sogar noch mit Alex Murphy einen Verteidiger Linksfuß ausgeliehen von Newcastle, der Champions League gespielt hat.
Ja.
Ich weiß nicht, wie der da in die Dreierkette reinpassen soll, aber er wird wohl auch spielen dann irgendwann. Und das ist Qualität, die man sich dazu holt. Und ich habe das Gefühl, die sind gefestigt und nehmen das Derby da erstmal Volley. Und also, da kann man, glaube ich, vom Derby auch sprechen, glaube ich.
Ja, da kann man auf jeden Fall vom Derby sprechen.
Ja,
aber wenn du dann so jemanden ausleihst von Newcastle, der muss ja spielen. Also Newcastle sagt ja nicht, ja, nehmt den mal und setzt den auf die Bank. Sondern, also da wird ja schon irgendein Deal im Hintergrund gewesen sein und die haben sich gedacht, naja, das wird das Team sein, wo er am meisten Spielzeit kriegt oder auch so das beste Umfeld hat, um sich zu entwickeln, weil warum solltest du sonst jemanden ausleihen?
Das stimmt. Ich bin gespannt. Ich freue mich sehr auf dieses Abendspiel. Es ist das zweite Topspiel für Kaiserslautern hintereinander, aber es ist nicht das einzige Derby an diesem Tag.
Nee, das zweite ist am Samstag um 13 Uhr schon, also nicht unter Flutlichtbedingungen, nämlich das Franken-Derby. Und das ist halt das Derby in Deutschland, ne? Wusstest du das? Es gab kein anderes Derby so oft, wie die Spielvereinigung Fürth gegen den 1. FC Nürnberg.
Und ich bin froh, dass es auch diese Saison stattfindet. Also das war ja relativ kurz vor
knapp. Hast du das Fürth nicht abgestiegen? Genau. Ich dachte gerade so, gönnst du Nürnberg nicht einen Aufstieg? Aber
Nein. Aber das ist ja wirklich, also es ist wirklich, wirklich schon schön. Der Ronhof wird im positiven Sinne brennen. Also es geht nach wie vor alles über Felix Klaus, da glaube ich, in Fürth. Die haben das extrem gut gemacht am Millern-Tor. Trotz der Abgänge, da sind 38 Scorerpunkte gegangen. Ne? Also das muss man sich mal reintun. Mhm. Und sie haben es gegen St. Pauli gut gespielt und hätten meiner Meinung nach auch den Sieg verdient gehabt am Ende sogar vielleicht. Ne? Also da kann man auch sagen, Hut ab und der Vogel weiß, wo es lang geht. So, ne?
Ja, ich denke, so ein 1-1 nimmst du aber auch zum Auftakt gerne mit. Dann hast du halt deinen Punkt, du bist okay in die Saison gestartet. Man hat auch gesehen, es funktioniert halt noch nicht alles, aber wie soll das dann halt auch gehen, wenn du so namhafte Spieler abgegeben hast? Ich bin aber ehrlich überrascht, dass Felix Klaus noch da ist und dass es da auch irgendwie so gar keine Gerüchte um ihn rum gibt. Ich meine, er ist jetzt der Kapitän in dieser Saison, aber also du findest halt wirklich gar nichts und er hat nur noch bis 2027 Vertrag.
Ja, aber über ihn geht alles. Also das ist ja wirklich so tatsächlich. Ne? Also Felix Klaus ist der Mann da in der Offensive und die anderen lösen es auch irgendwie dann im Kollektiv. Aber es geht entweder über oder mit Felix Klaus nach vorne. Ne? Also mir hat auch ein Appelkamp oder ein Pohlmann, die haben das, also mir hat das total gut gefallen. Ich war echt positiv überrascht von Fürth, wie sie es auch angegangen sind. Also in der Positivität nach vorne auch und das hat wirklich Spaß gemacht gegen einen Absteiger, den FC St. Pauli in der letzten Woche. Da habe ich wirklich zwei, dreimal geguckt. Und da muss man sich auch ehrlich gesagt aus St. Pauli-Sicht, wir kommen später noch zu den Kiezkickern, bei Ben Voll bedanken, dass da nicht der ein oder andere reingeflogen ist noch mehr. Ne?
Das stimmt auf jeden Fall. Aber sprechen wir später drüber, weil auf der anderen Seite steht ja eben der 1. FC Nürnberg. Und da kann man sich fragen, musst du als Fürth einfach nur Mohamed Ali Soma aus dem Spiel nehmen und dann kannst du einen Derby-Sieg feiern am zweiten Spieltag?
Ja, also ich muss einmal noch, ich weiß nicht, ob er es hört, Mohamed Ali Soma, ich sag's im ganzen Namen, tu dir noch, also Paris FC, alles gut und so, aber Nürnberg und das Frankenland und es heißt ja, sie müssen ihn nicht verkaufen, das stimmt ja auch, sie haben ja viel Geld generiert da beim Club und zumindest nochmal bis zur Winterpause, so ein Spieler zu sehen, der einfach outstanding ist.
Kann er den Christkindlmarkt in Nürnberg noch mitnehmen?
In einer Mannschaft, wirklich, also das ist wirklich, also ich würde es mir wünschen für ganz Fußball-Deutschland, dass der Mann, der wird nicht in jedem Spiel drei Tore schießen, aber der wird immer wichtiger und immer wichtig sein, dass der Mann einfach bleibt. Und ich glaube auch, vielleicht ist da eine kleine Chance noch da, weil Miroslav Klose eben der Trainer ist. Ja. Und wenn das mein Trainer wäre und ich Stürmer wäre, dann würde ich schon sagen, das hat mir geholfen, weil der Soma hatte ja auch mal Abseitsprobleme. Ne? Und er hatte auch mal irgendwie Annahmeprobleme und das ist jetzt alles weg und er ist so viel besser als alle anderen und deswegen würde ich mich einfach nur freuen, jetzt auch mein Plädoyer vorbei, wenn der Mann einfach wirklich bis nach September auch bleiben würde.
Aber ich finde, es ist schon beeindruckend, wie so diese Nachwuchsarbeit in Nürnberg funktioniert, ne? Weil die ja eigentlich jede Saison mindestens einen Spieler mit dabei haben, der halt outstanding ist im Zweitligakader.
Wenn es normal läuft, geht er. Aber wenn es normal läuft, steigt Nürnberg auch nicht auf. So, ne, so ist das. Und wenn es halt eben nicht normal läuft und er bleibt und vielleicht auch nur in der Hinrunde seine Scorerpunkte macht, kann es vielleicht einfach mal weiter nach oben gehen. Ja, und ich bin ja schon froh für alle Nürnberger, dass sie jetzt mal einen ersten Spieltag gewonnen haben. 3-0 Heimsieg, das Stadion war voll.
Das darf man
nur
halt
geil.
Auch nicht außen vor lassen. Ne? Eben zu null gespielt, obwohl da in der Verteidigung einiges auch neu zusammengewürfelt wurde.
Und sie sind auch auf jeder Position, auf fast jeder, eigentlich auch besser bestückt als Fürth. Also ich bin gespannt auf dieses Derby. Nürnberg hat eigentlich die höhere Qualität, deswegen würde ich da, wenn ich tippen müsste, schon im FCN da drei Punkte gut schreiben, aber zweite Liga tippt man nicht, habe ich gehört, glaube ich.
Die musst du aber nicht tippen. Dann hätte ich zum Beispiel auch nicht vergangene Woche ein 0-0 von Wolfsburg zum Auftakt getippt. Das hat mich dann doch schon sehr überrascht. Dieses Team, das alle Experten als Aufsteiger Nummer 1 sehen, das sich offensiv so krass verstärkt hat und eigentlich best auf zweite Liga im Angriff hat, schießt kein einziges Tor.
Ja, du bist beim Spiel Wolfsburg in Hannover.
In Hannover.
Ein Fußballspiel, ne? Nennen wir es mal so. Also es gibt ja Leute, die sagen, es ist ein Derby. Es gibt Leute, die sagen, es ist ein Nachbarschaftsduell. Es ist ein Knallerspiel.
Es ist kein weiter Weg, wenn man aus Wolfsburg nach Hannover fahren will. Das können wir auf jeden Fall festhalten.
Es ist ein Fußballspiel in der zweiten Bundesliga am zweiten Spieltag. Und ich möchte jetzt beim Wolfsburg keine Probleme herreden, aber die erste Halbzeit war schon gut gegen Kaiserslautern. Wenn die länger geht, schießt Wolfsburg auch das Tor.
Mhm, ja.
Danach ist es aber so, dass sie dann irgendwann auch anfangen nachzudenken und so ein Zweitligist, vor allen Dingen, wenn es unentschieden steht, in der Form war es Kaiserslautern, dann auch mal zu Chancen kommt und immer weiter dann drückt und sogar vielleicht ein Tor schießen kann. Und das ist das erste Spiel von 34 von Wolfsburg, ne? Und alle werden so ungefähr laufen, wenn sie das Tor nicht machen. Und da muss man mal gucken, wie lange das jetzt gut geht. Und jetzt spielen sie in Hannover, die eine, finde ich, bessere Mannschaft haben als der erste FC Kaiserslautern. Sie spielen auswärts und da wird dann auch nachgedacht, wenn das jetzt nicht funktioniert und so. Deswegen, man kann so in so eine Spirale reinkommen, aber eigentlich, wenn du die Jungs, vor allen Dingen die drei da vorne siehst, aber auch dahinter mit Damar und so, müssen sie pro Spiel eigentlich immer zwei Tore schießen. Aber die zweite Liga macht halt auch zweite Liga-Sachen, vielleicht auch in Hannover.
Es ist natürlich für Wolfsburg eigentlich ein Vorteil, auswärts zu spielen, weil das war ja ein Thema der vergangenen Saison, dass es zu Hause einfach nicht läuft.
Ja.
Dann kann man das vielleicht auch irgendwie nochmal nehmen, um sich. Es war ja auch kein verkorkster Saisonstart. Du hast halt trotzdem einen Punkt. Aber es wäre mehr drin gewesen, wenn man die Chancen halt irgendwie cleverer genutzt hätte. Das würde ich schon sagen. Oder halt so der letzte Ball dann auch angekommen wäre. Das ist natürlich gegen Hannover einfach nochmal eine schwierigere Aufgabe. Und für Hannover auf der anderen Seite, Hannover muss halt auch einen verkorksten Saisonstart irgendwie verkraften und das abschütteln, dass man überraschend 1-3 verloren hat,
ja,
gegen Cottbus.
Bevor wir Hannover einmal aufmachen, würde ich einmal kurz noch sagen, dass also Wolfsburg gerne mehr flanken darf. Ne? Also erstens, ich hätte Glatzel nicht rausgenommen, auch wenn er nicht im Spiel ist und so. Das ist so dieses Terodde-Phänomen, kann das sein. Der muss spielen, der muss einfach wissen auch, ja, ich spiele bis zum Ende und kriege hier noch eine Chance, auch vor allen Dingen bei einem 0-0. Das ist das eine und Rehse und also Rehse ist ein super Flankengeber und Glatzel und Hornby sind einfach auch total gute Abnehmer. Und wenn sie das mehr forcieren, kann da vorne nichts anderes als Gefährlichkeit entstehen. Deswegen bin ich mal gespannt, wie Wolfsburg in der Spielanlage dann spielt in Hannover. Und du hast es schon gesagt, gegen eine Mannschaft, die jetzt in Cottbus ja eigentlich gewonnen hat, aber 1-3 auf die Mütze gekriegt hat. Also das war wirklich das kurioseste Spiel mit dem 1-6 von Braunschweig am vergangenen Wochenende. Also das war wirklich ein kurioses Spiel. Am Ende war es, glaube ich, so, dass die so mit Außenriss sich gegenseitig irgendwie an den Hinterkopf geschossen haben und dann irgendwie da noch keine Tore gemacht haben. Sie haben dieses Spiel beim Aufsteiger verloren in Cottbus. Aber was sie gewonnen haben, ist Marcel Hartl unter der Woche. Und das ist auch ein Ding, oder?
Ja, finde ich krass. Habe ich auch so gedacht. Ich habe das Gefühl, dass viele Zweitligisten jetzt versuchen, sich die St. Pauli-Meistermannschaft so reinzuholen, um den Aufstieg dann wirklich zu schaffen. Ja. Von vor 3 Jahren ist das ja jetzt mittlerweile schon her. Aber bei Marcel Hartl, ich habe den komplett aus den Augen verloren, weil der war jetzt halt einfach in den USA unterwegs. MLS verfolge ich nicht. Deswegen
unmöglich.
Finde ich es echt schwierig einzuschätzen, ob der jetzt eine Sofortverstärkung ist oder nicht.
Ja, das, also der kommt halt aus der MLS, aus St. Louis. Der Mann hat da aber relativ gut gepunktet. Ich weiß nicht, inwiefern man das bewerten kann, aber es ist halt so, dass der mit Union Berlin aufgestiegen ist, 18, 19, dass der mit Bielefeld das geschafft hat, mit St. Pauli, du hast es erwähnt. Und einer ist, der, finde ich, in dieser Mannschaft Vanizek-Vibes haben kann, wenn man jetzt das auf Karlsruhe überträgt. Also das ist auch ein Unterschiedsspieler. Und da holt sich Hannover einen unfassbar guten. Und wenn sie alle Spiele so spielen wie in Cottbus, gewinnen sie die meisten. Und
ja, das stimmt.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass man irgendwie, weiß ich nicht, dieses Formtor so bis zu Ende trainieren kann. Das liegt ja dann immer schon an den Spielern. Ich habe schon ein paar Vorwürfe gehört, dass Christian Tietz da irgendwie mit dieser ganzen Intensität so viel trainiert und so viel nach vorne spielt, dass dann am Ende diese paar Pünktchen fehlen, um den Torerfolg zu garantieren. Weiß ich nicht. Also am Ende müssen die Spieler das Ding einfach reinmachen und das sind Leute, die das vorne können. Ich finde diesen Uden überragend. Nicht nur wegen Spezialbewegungen, auch wegen Torgefährlichkeit. Das wird auch einer in dieser Saison, der war letzte Saison schon gut, der wird der nächste sehr gute da mit Marcel Hartl. Da bin ich wirklich gespannt und ich freue mich total auf Hannover 96 in dieser Saison.
Jetzt haben wir ganz viel schon über St. Pauli geredet, dann lass uns doch auch mal über das kommende Spiel für St. Pauli reden in Kiel. Das heißt, Marcel Rapp zurück an alter Wirkungsstätte, wo er die größten Erfolge gefeiert hat mit dem erstmaligen Bundesliga-Aufstieg sowieso.
Ja.
Er hat gesagt, so viel von ihm steckt da eigentlich gar nicht mehr drin, weil den Spruch fand ich ganz gut, dass man sagt, 100 Tage dauert es, bis quasi der Fußball von einem Trainer raus ist, wenn der Trainer weg ist.
Ist das so?
Und es ist jetzt halt schon mehr als 100 Tage her, deswegen sagt er, so viel von mir steckt da gar nicht mehr drin, aber er wird mehr Hände schütteln als üblicherweise, davon geht er aus. Er wird sich eine Baustelle angucken können, weil das halbe Stadion in Kiel fehlt ja, weil umgebaut wird.
Ach so, also ich dachte, wie redest du denn schon über Tim Walter?
Nein. Es ist eine besondere Atmosphäre auf jeden Fall. Tim Walter, ehemaliger HSV-Trainer.
Ja.
Da steckt halt ganz viel drin. Und ich frage dich, steckt da auch Derby-Vibes drin? Weil es ist ja eine Stunde ungefähr von St. Pauli nach Kiel.
Um es kurz zu machen, nein.
Okay.
Aber es ist halt ein Spiel für Kiel und Tim Walter ist da an der Seitenlinie. Von daher, ich glaube, Tim Walter also trainiert nur Derbys, habe ich das Gefühl. wenn man ihn nach dem Spiel auch hört, vor allen Dingen auch selbst, wenn es mal klappt. Ja, was machen wir mit St. Pauli erstmal? Ne? Also das hat mir schon auch im Ansatz ganz gut gefallen gegen Fürth, aber Kaas muss treffen. Ne? Mhm. Der kommt zurück in die zweite Liga, in sein Gefilde, wo er gut funktionierte. Der muss treffen. Und wenn er das nicht tut, ist Rugota da. Und ich finde, das ist wirklich auch ein Königstransfer gewesen. Also das ist auch einer, der die zweite Liga kennt und der St. Pauli ganz andere Möglichkeiten vorne gibt. Ja, der macht manchmal einen Ball fest, der macht manchmal die ein oder andere Spezialbewegung, spielt man einen Steckpass irgendwie in 16er rein. Das ist eine total neue, gute Möglichkeit, dem Gegner weh zu tun und das sind Möglichkeiten in der Offensive, die ich lange nicht mehr bei den Kiezkickern gesehen habe.
Ich finde generell, das ist halt der Punkt, es war ein deutlich offensiverer Ansatz als in den Bundesliga-Zeiten, logisch. Da hast du halt gegen den Abstieg gespielt, aber so dieser unbedingte Offensivwille, der ja ganz oft gefehlt hat,
ja,
weil St. Pauli einfach nur verteidigt hat 2 Jahre lang, das war dann schon zu sehen, dass es dann jetzt wieder ein aktiveres Team geworden ist. Natürlich auch krasse Abgänge zu verkraften. Ich finde es beeindruckend, wie Ben Voll diese sehr großen Handschuhe von Nicola Basilia ausfüllt.
Wirklich sehr groß, ne?
Wirklich sehr groß, ja. Dann Jackson Irvine noch relativ kurzfristig abgewandert als der Kapitän, auch Identifikationsfigur über viele Jahre. Also ich finde, St. Pauli hat das schon okay gemacht im ersten Spiel. Es ist, für mich ist St. Pauli gegen Kiel aber auch so ein bisschen das Duell, der ist mehr, wäre mehr drin gewesen. Du hättest halt schon die Möglichkeit gehabt, mit einem Sieg in die neue Saison zu starten.
Ja, das stimmt. Jetzt, wo du Irvine gesagt hast, also ich hätte also das ein oder andere Banner mir dann schon irgendwie gewünscht.
Ich habe ein paar gesehen, ja.
Aber der wurde ja also ganz, ganz klanglos verabschiedet und das hat mich dann schon ein bisschen
überrascht. Es hat ja schon auch ein bisschen geknirscht, ja, so ja, gegen genau. Ende der vergangenen Saison und vielleicht haben es ihm manche auch übel genommen, dass er dann halt eben das Team nicht in der Liga halten konnte und dann aber auch geht und nicht am Wiederaufstieg irgendwie mitarbeitet, das kann ich mir schon auch vorstellen. Aber es ist klar, es ist ein neues Team auf jeden Fall, das St. Pauli da hat, eben auch mit dem neuen Trainer, aber ich finde auf jeden Fall zweitligatauglich für die Top 7, würde ich jetzt
Und sie
sagen.
Haben einfach den Rückhalt da hinten, ne? Also, ich habe einen St. Pauli-Witz vorbereitet für dich.
Ich bin gespannt.
Was sagt der St. Pauli-Torwart in einer Kiezkneipe? Ich bin voll.
Wow.
Ne? Also, der hat es gut gemacht, sag
ben
ich mal.
Ben Voll hat es super gemacht, ja.
Genau.
Und er muss sich bestimmt auch noch super viele Wortwitze über seinen Namen.
Ja, das war jetzt der letzte und auch der erste. Kiel hinten raus nochmal einmal tatsächlich. Ja. Guillermo Balzi ist ein Mann aus Argentinien, den ich davor nicht kannte, vor dem ersten Spieltag, der beim Messi-Club ausgebildet wurde und jetzt in Griechenland gespielt hat und jetzt spielt er in Kiel. Mhm. Also kann man mal so machen, finde ich. Und trifft auch im ersten Spiel. Also Balzi ist einer, glaube ich, also der hat mir sehr gefallen am ersten Spieltag, den man, glaube ich, nochmal auf dem Schirm haben kann. Und ansonsten ist es Tim Walter Fußball, ganz viel Harris da vorne und dann mal gucken. Ne? Also das ist eine Mannschaft, die gefestigter ist als St. Pauli und da muss St. Pauli erstmal gegen ankommen da. Ich glaube, dass Tim Walter mehr den Ball haben wird. Also
ja, er hat gesagt, wenn Kiel so spielt wie in den ersten 75 Minuten, dann gewinnen sie das Spiel auf jeden Fall. Aber das war halt auch im ersten Spiel so 75 Minuten super gespielt und dann gibst du aber eine 2-0-Führung noch aus der Hand. Das ist halt ärgerlich.
Ja. Vielleicht nicht ganz so martialische Worte im Nachgang würden Tim Walter dann ganz gut tun. Also die Mannschaft war dann vielleicht irgendwie kaputt gespielt oder so. Wäre eine bessere Formulierung gewesen in solchen Zeiten als die, die er gewählt hatte damals.
Ja, aber so wie es aussieht, tut sich da auch noch ein bisschen was auf dem Transfermarkt bei den Kielern. Das ist halt wirklich, das tut mir jedes Mal aufs Neue leid, dass du als Zweitligist erst nach dem vierten Spiel weißt, mit welchem Kader du den Rest der Saison oder zumindest bis zur Winterpause antrittst. Das ist echt schwierig.
Das stimmt, ja.
Wir kommen zu dem Dark Horse der zweiten Liga. Das habe ich ganz, ganz oft in der Saisonvorbereitung gelesen. Dynamo Dresden wird als Dark Horse gehandelt im Sinne von, könnte das Überraschungsteam der neuen Saison werden.
Ich bin froh, dass du das jetzt erklärt hast, weil das war mir überhaupt kein Begriff. Dark Horse?
Dark Horse. Ich meine, es kommt aus dem Football. Bin ich mir aber nicht zu 100% sicher. Und es gibt auch schon vor dem Anpfiff sehr gute Nachrichten für Dresden. Fürs erste Heimspiel darf der K-Block geöffnet werden. Da gab es ja eigentlich zwei Spiele, in denen der nicht hätte geöffnet werden dürfen. Also der Fanblock in Dresden, wegen der Vorfälle, die es damals im Spiel gegen die Hertha gab, wo Fans aus dem Block raus sind, rübergelaufen sind. Es gab Ausschreitungen. Aber das Verfahren ist jetzt erstmal ausgesetzt. Das wird wohl im Herbst erst weitergeführt und so lange darf das Stadion vollgemacht werden und darf die volle Unterstützung auch für das Spiel gegen Darmstadt kommen.
Und das ist wichtig für das Spiel von Dynamo Dresden. Der Auswärtssupport in Nürnberg war da. Die Rückrunde war gut letztes Jahr. Deswegen auch diese Dark Horse-Geschichte, nehme ich an. Sie haben es in Ansätzen gezeigt, dass sie eingespielt sind, weiß man. Und jetzt haben sie ein Heimspiel gegen Darmstadt und Kohfeldt, die zurückgekommen sind nach einem 0-2 an Spieltag 1, die aber auch jetzt irgendwie nicht so gut drauf sind, vor allen Dingen, wenn man die Rückrunde auch sieht. Also die haben ewig nicht mehr gewonnen, glaube ich. Also die haben das letzte Mal im März, glaube ich, gewonnen, Darmstadt. Und wenn ich Dynamo Dresden-Fan wäre, würde ich mich auf dieses Spiel freuen.
Wie
siehst du das?
Ich weiß es nicht. Also ich glaube, dass dieses Comeback von Darmstadt schon auch nochmal was auslösen kann. Weil du im Endeffekt eine Viertelstunde gebraucht hast, um diesen Punkt zu holen. Ich war sehr gespannt auf das erste Spiel von Darmstadt, weil Florian Kohfeldt ja so ein bisschen Chaos-Fußball angekündigt hat. Also er hat gesagt, im Prinzip steht nur der Torhüter da, wo er hingehört und alle anderen wechseln die Positionen wild durch. Ich hatte das Gefühl, dass das die Mannschaft auch ein bisschen verunsichert hat. Das war dann halt das Problem. Du hast natürlich eine Offensive, die komplett neu aufgestellt werden musste. Du hast super wichtige Abgänge gehabt und da hast du gemerkt, das hat sich ja dann auch immer besser eingeruckelt. Die haben sich vorne besser gegenseitig gefunden. Und deswegen glaube ich schon, dass da für Darmstadt auf jeden Fall was geht.
Ich habe ein bisschen Angst oder Respekt davor, dass Kohfeldt viel auch dann beschönigt. Ne? Der hat ja nach dem Spiel nur davon geredet, wie geil das war, dass die noch zurückgekommen sind. Mhm. Und wir mit dieser Moral, das muss man erstmal so hinkriegen. Aber die haben halt davor 75 Minuten lang nicht funktioniert. Ja. Im ersten Heimspiel, man will wieder angreifen irgendwie. Und das war irgendwie, fand ich auch nicht gut genug. Also da muss man sich jetzt wirklich das mal angucken in Dresden.
Hast du das so wahrgenommen, dass Darmstadt wirklich auf Angriff hier Aufstieg dieses Jahr aber wirklich oder diese Saison wirklich geht?
Nee, aber es schwingt ja immer so ein bisschen mit. Ne? Und also sie waren ja lange dran. Ne?
Ja, aber halt mit einem anderen Team.
In der letzten Saison, genau. Und was mir so ein bisschen Flashbacks gegeben hat, jetzt wo du das sagst mit dem anderen Team, ist so ein Liedberg-Verschnitt war dann schon nochmal im Spiel, als Lee reinkam. Ne? Mhm. Also das ist ein Südkoreaner, der mit der Nummer 9, der ist 1,92 groß, der ist übrigens größer als sein Landsmann beim FC Bayern, als der Innenverteidiger Kim, 2 Zentimeter, glaube ich. Und der schießt ein Liedberg-Tor, wenn man mal drauf achtet. Ne? Also das ist wirklich, ich könnte mir auch vorstellen, dass er startet in Dresden. Das hat schon gut geklappt und er kommt halt aus der südkoreanischen Liga, ne? Vorhang Steelers, habe ich mir extra aufgeschrieben. Dachte ich, können auch mal vorkommen
hier im Podcast. Die habe ich jetzt auch nicht so intensiv verfolgt bisher. Aber viel geiler fand ich eigentlich die Szene, als er Fukawara so runtergetragen hat. Ja. So in die Arme genommen, wirklich wie eine Braut bei der Hochzeit oder wie so ein Kind und runtergetragen hat, weil der Krämpfe hatte. Und so nach dem, und das, finde ich, hat ja auch nochmal sehr viel Energie gegeben, so dieses, wir machen jetzt direkt weiter, wir sind dran, wir versuchen jetzt hier mindestens mal noch den Ausgleich hinzukriegen. Das war halt schon. Es war eine Viertelstunde, aber ich finde, die war schon vielversprechend.
Und sie kennen die Regeln, ne? Also draußen darf behandelt werden.
Ja.
Wenn der Schiedsrichter unterbricht, muss der Spieler dann eine Minute draußen warten und man spielt in Unterzahl. Und das greift ins Spiel ein. Das wird uns auch beim zweiten Spieltag begegnen. Und da bin ich mal gespannt, was da noch draus entstehen kann.
Ob jetzt jeder einen im Team hat, der einen Spieler rausträgt.
Ja, also vor allen Dingen diese einminütigen Wartezeiten. Ne? Also das ist wirklich, du spielst wirklich eine Minute in Unterzahl. Und wenn du das da clever machst und da vielleicht auch irgendwie drauf hin trainierst, mal irgendwie gegen einen weniger zu spielen, kann man in einer Minute schon ein Tor schießen. Also das
Powerplay
ist passiert.
Im Fußball. Ja. Kann passieren. Aber apropos einer weniger, beziehungsweise einer mehr, das hat Braunschweig erlebt am vergangenen Wochenende und zwar sehr, sehr lange. Ich glaube, es stand schon 3-0, ne?
Ja.
Gegen Magdeburg, als Magdeburg dann eben in Unterzahl war. Die Braunschweiger treten jetzt erstmal 11 gegen 11 gegen Bochum an, am Freitagabend um 18 Uhr. Aber mit so einem 6-1 im Rücken, dann gegen Bochumer, die ja vielleicht unglücklich verloren haben zum Auftakt mit dem 0-1 gegen die Hertha, aber jetzt ja auch keine Ansätze hatten, dieses Spiel gewinnen zu können.
Ja, also ich möchte über Braunschweig in diesem Podcast nur erstmal als Tabellenführer sprechen, weil ich weiß nicht, wie lange das noch währt, aber der Tabellenführer hat das tatsächlich gut gemacht in Magdeburg, weil sie auch vor allen Dingen, also die rote Karte war dann nochmal für Magdeburg schlecht, so, aber das tat überhaupt nichts zur Sache. Die haben davor 3-0 geführt, die haben das extrem clever gespielt. Dieser Max Marie gefällt mir sehr gut. Der steckt die Dinger da überragend durch. Urbich wäre einer für Gladbach, wenn du mich fragst. Also der ist effektiv wie sonst was. Das hat alles gepasst gegen tiefstehenden Gegner. Magdeburg hat auch echt langsame Innenverteidiger, kommen wir ja gleich zu. Müssen wir mal gucken, wie die das lösen. Aber das war optimal für Braunschweig. Mhm. Und das hat echt alles gut geklappt. Die dürfen nichts verändern, auch wenn es ein anderes Spiel wird am Wochenende. Und auch da muss man aber sagen, das letzte Mal, als sie in die Saison gestartet haben, war auch gut.
Ja, ne?
Auch da hatten sie im Pokal Stuttgart irgendwie im Elfmeterschießen und so.
Ja, ja.
Aber dann hat man sehr, sehr stark abgebaut. Ich bin mal gespannt, wie das läuft. Aber Lars Konecka und Co., also die haben da gute Jungs drin.
Also zumindest haben die Bochumer gesehen, was man nicht machen sollte, nämlich so mit der kompletten Verteidigung an der Mittellinie warten und gucken, was passiert und sich dann überrennen lassen von Kontern. Das kann Braunschweig offensichtlich. Das Krasse ist, sie haben jetzt schon ein Sechstel der Tore von der kompletten Vorsaison. Also da waren es insgesamt 36 Tore, die sie geschossen haben in einer kompletten Saison und haben jetzt schon ein Sechstel am ersten Spieltag davon und 5 verschiedene Torschützen. Also die Offensive von Braunschweig, die kann was,
nochmal,
wenn man sie lässt.
Herauszuheben, Di Benedetto aus Stuttgart gekommen. Mal gucken, wie der jetzt auch die nächsten Spiele spielt, aber was der da an Metern auch gelaufen ist und was der für eine Technik hat und so, das ist schon nicht so schlecht, was bei Braunschweig in dieser Saison rumläuft. Und ich kenne einen Braunschweig-Fan aus der Redaktion, der schreibt mich jeden Tag proaktiv an und freut sich. Und
irgendwie sind immer noch Tabellenführer.
Ja, das ist total irgendwie auch mal schön zu sehen, dass es auch denen gut geht. Ne?
Ja, ich meine, wenn du dir die vergangenen Saisons anguckst, klar, es ist noch sehr viel Saison zu spielen, aber Platz 15, Platz 15, Platz 16, Platz 15.
Ja, gute Nacht, ey.
Also es war wirklich immer haarscharf. Wäre ja schön, wenn sie eine entspanntere Saison in diesem Jahr hätten oder im nächsten Jahr dann halt, dass du nicht bis zum Schluss zittern musst, ob du überhaupt nochmal zweite Liga spielen darfst. Aber auch die Bochumer haben sich verstärkt und zwar Mansur Oru Takba. Mhm. Das ist eigentlich genau der, finde ich, der ihnen gefehlt hat in dem ersten Spiel. Der kommt vom ersten FC Köln und der ist absolut flexibel einsetzbar. Er ist wuchtig, er hat Tempo und er schießt Tore. Also das ist einfach, der hat jetzt beim VfB Stuttgart 2 gespielt, 31 Spiele und hat 9 Tore gemacht, 4 vorbereitet. Also das ist Offensive.
Das ist die Baustelle, glaube ich, die Bochum vor allen Dingen nach diesem ersten Spiel am Freitag gegen die Hertha hat. Also das war schon relativ ernüchternd. Also es ging, fand ich, gut los mit Choreo und haben wir nicht gesehen.
Das war schön.
Das war echt schön. Aber danach fand ich, also weil Hertha das auch gut gemacht hat in der ersten Halbzeit gegen Bochum, war das vom Publikum relativ wenig. Es war streckenweise wirklich auch leise. Ich weiß nicht, was bedingt hat, aber auch die Mannschaft fand ich jetzt relativ, nicht Bundesliga-Start würdig dann am Anfang tatsächlich, weil sie vor allen Dingen spielerisch keine Lösung hatten. Also die brauchen einfach mehr Lösungen im Ballbesitz. Ne? Mhm. Und ich würde mir auch so einen Gerrit Holtmann von Anfang an wünschen im kommenden Spiel, weil das sonst nicht funktioniert hat. Wenn Hofmann da kein Kopfballtor macht, dann fehlt da alles irgendwie. Und das war echt dann ernüchternd für Bochum, die ja eigentlich auch mehr vorhaben mit Uwe Rösler.
Ja, was man festhalten kann, die Defensive hat es gut gemacht. Also eigentlich wirklich nur dieses Gegentor. Ansonsten war es auch für die Hertha schwierig, da irgendwie durchzukommen. Vielleicht kann man das mitnehmen. Osnabrück gegen Magdeburg haben wir noch. Das ist ein Spiel, das möglicherweise über Elfmeter entschieden wird, weil in der Statistik steht, in den vergangenen 8 Pflichtspielen zwischen den beiden Teams gab es 8 Strafstöße und 6 davon für Magdeburg. Das ist doch was den Magdeburgern irgendwie Hoffnung machen kann. Ich meine, klar, irgendwie musst du auch gegen den Aufsteiger gewinnen, wenn du am Ende der Saison Chancen haben willst, in der Liga zu bleiben. Also du bist extrem unter Druck, also nach diesem 1-6.
Das ist eine Statistik aus der Hölle, diese Elfmeterstatistik, muss man wirklich sagen. Aber das ist, wir können gerne über Magdeburg sprechen. Und also, was Jäkel und McNulty da gemacht haben in der Innenverteidigung in Braunschweig, war nicht gut. Also die Braunschweiger sind okay schnell, aber jetzt auch nicht die schnellsten der Welt. Aber man hat das Gefühl, Magdeburg war einfach langsam. Und sie müssen es anders...
Auch im Kopf, ne? Also
ja,
auch so
ja,
bei diesen Umschaltmomenten.
Ja. Sie müssen es anders spielen. Und Patrick Sander wird sich jetzt die Woche hingesetzt haben und sich um die defensive Stabilität gekümmert haben. Ja. Weil ich kann mir das nicht anders vorstellen. Sie sind heimschwach, jetzt spielen sie auswärts. Und sie haben dieses Spiel in der ersten halben Stunde verloren gegen Braunschweig. Und um positiv vielleicht zu enden mit diesem Magdeburg-Block, Artig und Zukowski sind noch da.
Ja,
und sie haben verlängert. Ja. Und sie haben auch im Spiel gegen Braunschweig gezeigt, dass es noch funktioniert. Die Frage ist, ob 2 von 11 dann reichen. Ne? Also ich habe mir das aufgeschrieben. Artig 10 Tore ohne Assists und Zukowski 17 in der letzten Saison. Also da, Lebensversicherung ist ein zu kleines Wort dafür.
Mhm, auf jeden Fall. Aber ich finde es auch ganz nett, dass Patrick Sander auch schon mal den Osnabrückern so eine Idee mitgegeben hat, wie man es machen könnte. Er hat nämlich dann danach gesagt, Braunschweig hat uns dazu gedrängt, in die Mitte zu spielen und wir haben ihnen oftmals den Gefallen getan.
Ja.
Also das wäre dann eine Herangehensweise für Osnabrück. Ansonsten, ja, bitter gestartet die Osnabrücker. Die haben sich vielleicht auch in diesem wilden Spiel gegen Heidenheim, also natürlich vorab nicht, weil du als Aufsteiger gegen den Bundesliga-Absteiger spielst, aber so im Verlaufe des Spiels wäre ein Punkt schon möglich gewesen und vielleicht sogar auch verdient.
Das ist, glaube ich, wichtig für Timo Schulz und Co. zu wissen, dass es solche Spiele gibt und dass man immer eine Tür auf hat. Also am Ende hat ja Heidenheim dann 4-2 geführt, dann sind sie nochmal rangekommen auf 4-3 und dann hatten sie ja das 4-4 auf dem Fuß und du kommst halt in der zweiten Liga, wenn du dran glaubst, immer irgendwie zurück, wenn es 2 Tore Abstand nur ist oder so. Und das ist, glaube ich, wichtig zu wissen für alle Osnabrücker. Es ist das erste Heimspiel Bremer Brücke, also das habe ich vermisst in dieser zweiten Liga. Also es wird überragend und die haben halt vergessen gegen Heidenheim, dass sie eigentlich eine extrem gute Abwehr haben und deswegen auch aufgestiegen sind.
Das stimmt, ja.
Auch das wird jetzt, glaube ich, ein anderes Spiel und nach vorne hat mich das wirklich positiv überrascht. Also Kupacz, was der da, also es war das Tor des Spieltags, fand ich, was der da diagonal reinzieht irgendwie aus 18, 19 Metern, das können die auch, habe ich dann gedacht. Irgendwie ist das ganz, ganz schön zu wissen und sie werden nicht jedes Spiel gewinnen, aber wenn sie bei jedem Spiel dran sind, haben sie, glaube ich, erstmal kein Problem.
Ja? Wobei Heidenheim halt auch die Offensive wiederentdeckt hat, beziehungsweise da weitergemacht hat, wo die Heidenheimer in der Rückrunde leider viel zu spät angefangen haben oder beziehungsweise dann aufgehört haben, weil 4 Tore war dann schon beeindruckend, 3 Gegentore gegen den Aufsteiger. Da musst du dich halt schon fragen, ob die Balance so richtig stimmt. Aber ich bin mir sicher, dass das Spiel gegen die Hertha eher in die Richtung geht wie Heidenheim gegen Osnabrück und nicht wie Hertha gegen Bochum. Also ich erwarte mir da schon sehr viel Spektakel. Auch, dass die Hertha aus diesem Auftakt gelernt hat, dass klar, es gab 3 Punkte, es gab 1 Tor. 3 Punkte dafür kannst du einen Strich drunter machen und da wird am Ende der Saison niemand mehr drüber reden, wenn du zufrieden bist mit deiner Ausbeute in der Tabelle. Aber es war ja auch von der Hertha noch zu wenig. Auch wenn du auch eine andere Mannschaft hast und eben auch wichtige Spieler verloren hast.
Ja, ich finde, die Hertha hat das in der ersten Halbzeit gut gemacht in Bochum und dann hat man so ein bisschen gemerkt, ja, also es sind so, man redet immer darüber, dass so Starspieler weggegangen sind, aber ich finde, so Starspieler müssen dann auch also gefunkelt haben zum Teil und das hat also hinten raus bei der Hertha jetzt also nicht wirklich jeder so, ne? Rehse am Anfang vielleicht und so, aber dann hinten raus auch nicht mehr und ich glaube, das tut der Hertha ziemlich gut, dass sie jetzt diese jungen Wilden da haben, das ist immer so ein Begriff, aber sie haben halt mit 5 Jungs aus der Jugend dann irgendwie von Anfang an gespielt gegen Bochum. Sie pressen auch viel höher, finde ich. Ich finde, Winkler und Brekalo verteidigen auch hoch mit und so. Also darauf kann sich die Hertha freuen oder die Fans freuen, dass sie es auch hoch pressen, hoch verteidigen. Das macht dann irgendwie Spaß, vor allen Dingen, wenn du dann in Führung gehst durch den Sebastian Grönning im ersten Spiel, der das gut gemacht hat und der da auch direkt effektiv ist, den Stürmermanier chippt. Ich glaube, das war wichtig für den, weil wenn du da vorne keinen hast, der zieht, dann muss den Schuler einwechseln und hoffen. So. Und ich finde, auch deswegen wird Gröning, glaube ich, wieder starten. Seyfouk hatte alles aufgefressen, ne, gegen Bochum. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen so diese mentale Stärke, die Hertha auch im Heimspiel gegen Heidenheim an den Tag legen muss. Damit sie das dann weiter positiv gestalten können, diesen Saisonstart.
Stefan Leitl hat ja noch angekündigt, dass es wohl noch Transfers geben wird. Bisher ist nichts passiert. Es gibt einen externen Neuzugang, aber du hast ja die Nachwuchsarbeit schon angesprochen. Das ist dann halt schon beeindruckend, was Hertha da auch in den vergangenen Jahren schon hochgezogen hat.
Sie sind eingespielt, kann man sagen. Also sie haben seit der Vorbereitung haben sie so zusammen trainiert. Die erste Elf ist gut, glaube ich. So danach muss man ein bisschen gucken. Es waren extrem viele passive Phasen auch dabei gegen Bochum. Da darf man halt einfach dann keins kriegen und deswegen
haben sie ja dann auch nicht.
Genau. Und da fragt halt in 4 Spieltagen keiner mehr nach. Ne?
Das stimmt.
Und deswegen ist es dann, also wenn es so ein Ergebnisfußball ist, kannst du auch mal mehr nach vorne kommen als Platz 7 oder 6 oder so, was das in den letzten Jahren immer war.
Ja. Ich frage dich jetzt aber bei Bielefeld gegen Cottbus.
Endlich.
Wer ist der Underdog? Also wer wird Underdog-Fußball spielen und wer muss das Spiel machen? Finde ich bei der Partie echt schwierig einzuschätzen.
Ich finde, beide waren nicht gut. Am ersten Spieltag. Also eigentlich haben beide Underdog-Fußball gespielt. Mal gucken, wer da jetzt irgendwie der größte Underdog wird. Also beginnen wir mal mit Cottbus und Pele Wollitz, der mir sehr gut gefällt und seine Mannschaft nach einem 3:1-Sieg gegen Aufstiegsaspiranten Hannover 96 zusammenscheißt und sagt, das war so glücklich, ey.
Er hat doch so schön gesagt, wir hatten keine einzige Chance und haben trotzdem gewonnen.
Ja. Und das ist auch viel Stahl in der Freundschaft gewesen, glaube ich. Und irgendwie so ein bisschen, über dieses Spiel wurde schon viel erzählt. Sie haben es, glaube ich, also sie können es, glaube ich, gut verarbeiten. Pele Wollitz wird dafür sorgen, dass sie 200% mehr geben als gegen Hannover, weil sonst gewinnst du so ein Spiel auch auf der Alm nicht. Ich finde, was mir so direkt aufgefallen ist, ich finde, die Bielefelder Alm ist so ein bisschen das Stadion der Freundschaft des Westens. Ne? Also okay. So ein bisschen in Größe, ein bisschen Ähnlichkeiten sind dann schon da. Also es sind total zwei neue, Bielefeld ist ja schon ein bisschen länger, aber total geile Stadien, die einfach nur Bock machen, wenn du das irgendwie anmachst und dann siehst du eins der beiden Stadien und dann ist da ein Fußballspiel. Und ich bin gespannt auf die Auswärtsleistung, ne? von Energie Cottbus, weil ja. Also
da wird auch kein Stromausfall oder Flutlichtausfall wie vor 30 Jahren. Ja, also das wird wohl eher nicht helfen. Da wird die Arminia dafür sorgen, dass da technisch alles einwandfrei läuft. Aber ja, ich finde, bei Bielefeld mache ich mir halt wirklich so ein bisschen Gedanken darüber, weil es schon jetzt in dem Auftaktspiel so ein bisschen lief wie in der vergangenen Saison, dieses immer nah dran sein und eigentlich die Möglichkeit haben, zumindest mal einen Punkt zu holen oder ein Spiel auch zu gewinnen und dann am Ende aber Fehler bei der Verteidigung und dann doch verloren halt.
Sie können am Ende noch ein 2:2 in Karlsruhe holen, aber ich glaube auch nur, weil Karlsruhe sie lässt. Mhm. Ich check den Olli Kirch Fußball nicht so, also noch nicht. Ich würde mir das gerne nochmal angucken, 2-3 Spieltage, ob ich da irgendwie was erkenne.
Kannst du.
Oder anhören, ne, bei Sportschau Audio. Aber das ist wirklich, also es war viel Leerlauf. Also es war das Spiel mit dem meisten Leerlauf, fand ich, am vergangenen Wochenende. Und
weiß ich jetzt gar nicht, ob ich da nicht Bochum mit reinnehmen würde.
Ja, gut.
Ich sag mal so, es gab zwei zähe Spiele und das waren eben die beiden.
Ja, und also Rochelt braucht auch das Glück so ein bisschen. Mhm. Damit sie dann vielleicht auch mal ein
Stimmt.
Tor schießen.
Zweimal Latte, ne?
Mhm. Ja. Ich werde aus Olli Kirch und Bielefeld noch nicht schlau. Jetzt haben sie ein Heimspiel gegen Aufsteiger. Da sollten schon mal auch mal 3 Punkte drin sein. Ja.
Musste eigentlich, ja. Damit du halt irgendwie, weil in der vergangenen Saison war es ja der starke Saisonstart, der irgendwie so, wovon sie zehren konnten, die ganze Saison über. Also du musst ja irgendwo deine Punkte holen.
Es war schon knapp. Und es also könnte knapper werden. So,
es
ne?
könnte knapper werden.
Und das ist halt das Ding. Und in Cottbus spielt man, glaube ich, einfach Intensität und Physis. Und ich bin mal auch gespannt, wie Zigazi da tatsächlich auch funktioniert, wenn er mal keinen irgendwie Elfmeter schießt oder keinen abgefälschten Freistoß reinmacht, ob der dann genauso scored auf einmal wie im ersten Spiel.
Auch ich finde, in der dritten Liga fand ich den schon echt sehenswert. Aber es ist natürlich, also der Unterschied zwischen zweiter und dritter Liga ist halt schon sehr groß.
Ja. Und wenn wir bei Cottbus nochmal hinten raus erwähnen müssen, ist Lotka. Ne? Mhm. Also was der da gehalten hat, der hat ja irgendwie letzte Saison bei Fortuna Düsseldorf nur auf der Bank gesessen, hinter Kastenmeier und so, und der hat bewiesen, dass er so ein Guter ist. Der war in Dortmund, der war auf Schalke in der Jugend, gebürtiger Duisburger, wie der das eine Ding da gegen Udene übergreift und den noch an die Latte leitet. Ich glaube, der hat 7 Paraden nur in der ersten Halbzeit gehabt, am ersten Spieltag. Absoluter Rückhalt, das hat total viel Spaß gemacht. Und so ein
kannst
Torwart
du dann halt die Liga halten.
So ein Torwart das brauchst auf jeden du als Energiekorps. Ja, stimmt schon.
Du hast gerade schon gesagt, alle Spiele gibt es natürlich live zu hören in der Sportschau-App und bei ARD Sounds. Und Conny, wenn du eine halbe Stunde Zeit hast, habe ich einen Tipp für dich.
Ich habe, ja.
Also der Tipp dauert nicht eine halbe Stunde.
Ich wollte gerade sagen, ich habe noch Termine, aber eine halbe Stunde.
Das ist eine Empfehlung, und zwar ist es was zum Gucken. Also es ist kein Podcast, sondern es ist ein Film von Panorama. Und ich finde es richtig geil aufgezogen, weil es geht um zwei Kumpels, beide Schalke-Fans. Es spielt so in der Schlussphase der vergangenen Saison, wo Schalke in Richtung Aufstieg geht. Und aber eigentlich das Thema ist, die haben beide früher SPD gewählt und dann haben sie sich so ein bisschen auseinander entwickelt. Der eine wählt jetzt die Linke, der andere AfD. Und die arbeiten das halt in diesem Film auf, wie das passiert, warum sich einer für rechts, einer für links entscheidet und das alles in diesem Umfeld mit dem Schalke-Aufstieg.
Wo kann
dauert
ich das
eine
sehen?
Halbe Stunde in der ARD Mediathek. Okay. Heißt Alternative für Arbeiter, mein Kumpel wählt jetzt AfD. Wirklich Herzensempfehlung. Verlinken wir auf jeden Fall auch in Shownotes und dann geht's rein in den zweiten Zweitligaspieltag.
Die halbe Stunde habe ich nicht nur, die nehme ich mir auch.
Sehr gut. Ja? Danke dir, Conny.
Bis nächste Woche, da ist glaube ich Jens dann wieder aus dem Urlaub
Nächste
da, ne?
Woche sind wir noch nicht wieder am Start, da ist ja auch DFB-Pokal.
Stimmt.
aber die Woche drauf. Dann geht die Bundesliga los, dann gibt es uns auch wieder jede Woche, jeden Donnerstag, jeden Sonntag beziehungsweise Montagmorgen das volle Programm.
Ich freue mich drauf.
Jetzt erstmal noch eine Woche zurücklehnen. Habt ein schönes Fußballwochenende. Bis bald.